Inforadio Podcast.
Stell dir vor, es ist 1. Mai und es bleibt friedlich. Nein, so ganz war es auch in diesem Jahr nicht, aber doch weitgehend. Weitgehend friedlich ist es geblieben. Die Bilanz des Maifeiertags ist ein Thema jetzt in dieser Viertelstunde und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel, hallo. Ja, der Senat ist zufrieden mit dem Polizeieinsatz am Mittwoch. Probleme gab es aber wie so oft am Abend. Da gab es wieder Festnahmen und auch verletzte Polizisten. Christoph Reinhardt mit der Bilanz.
Vor allem um eine Frage stritten sich am Tag danach der Senat und die Opposition. War der 1. Mai 2019 nun weitgehend friedlich? So jedenfalls fasste Innensenator Geisel seine Bilanz zusammen. Oder war der Tag angesichts von Flaschen und Böllerwürfen und insgesamt 39 verletzten Polizisten eben kein friedlicher 1. Mai, wie die Gewerkschaft der Polizei und die Opposition betonten? Einigkeit bestand aber in einer Sache. Trotz der Eskalation an der Warschauer Brücke habe die Polizei ihre Sache hervorragend gemacht. CDU-Fraktionschef Dräger.
Wir haben die Lage im Griff gehabt. Das war sehr beeindruckend, wie sie auch die nicht angemeldete Demonstration um die Baustelle in der Rigaer Straße herumgelenkt hat, ohne dass es zu großen Konfrontationen gekommen ist. Deswegen gutes Fazit.
Mehrere tausend Teilnehmende zählte die Polizei am Vormittag bei den Gewerkschaftsaufzügen, am Nachmittag ebenso viele bei der Demonstration durch den Grunewald. Bis zu 10.000 bei den 4 Kundgebungen am Maifest und 2.000 beim Wismarplatz. Bis hierhin gab es fast keine Probleme. Etwa 5.000 Menschen beteiligten sich am Abend an der revolutionären 1. Mai-Demonstration, aus der heraus am Ende in der Warschauer Straße Flaschen und Böller auf Polizisten geworfen wurden. 44 Tatverdächtige wurden vor allem dort festgenommen. Insgesamt überprüfte die Polizei 150 Tatverdächtige. Von den 39 verletzten Polizisten konnten 3 trotz der Behandlung nicht im Dienst bleiben. Polizeipräsidentin Slowik war trotz des gewalttätigen Endes zufrieden mit dem Einsatz. Die Strategie sei grundsätzlich erfolgreich gewesen.
Ziel war es, möglichst viele friedliche Versammlungen hier zu begleiten und zu gewährleisten und der Meinungsfreiheit Ausdruck zu verleihen. Und das ist uns gelungen, wie gesagt, am Schluss mit einzelnen Auseinandersetzungen. Aber insgesamt ist das gelungen.
Rund 5.500 Polizisten waren am 1. Mai im Einsatz, davon über 2.000 Beamte aus anderen Bundesländern. Der Innensenator dankte auch allen Einsatzkräften von der Feuerwehr, den Hilfsdiensten und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die der 1. Mai nicht möglich sei. Berlin sei Hauptstadt der Demonstrationen und der 1. Mai ein starkes Zeichen für Demokratie.
Der 1. Mai 2019, eine Bilanz von Christoph Reinhardt. In gut 4 Monaten können mehr als 2 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger entscheiden, welche Parteien künftig in Brandenburg die Regierung stellen und Probleme lösen sollen. Von Unterrichtsstundenausfall über marode Landesstraßen bis hin zum Personalmangel in der Pflege. Die Parteien legen letzte Hand an ihre Wahlprogramme. Dieses Wochenende rund 240 Delegierte beim CDU-Landesparteitag in Schönefeld. Thorsten Südow berichtet.
Mit Musik von Karat startet der CDU-Landesparteitag in Schönefeld. Der soll das Signal an die etwa 6.000 Parteimitglieder und vor allem an die mehr als 2 Millionen Wahlberechtigten sein. Alles für einen Regierungswechsel im Herbst in Brandenburg zu tun. Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Ingo Senftleben.
Wir haben nach 30 Jahren Brandenburg die einmalige Chance, den Politikwechsel zu schaffen. Und deswegen sage ich euch, wir werden stärkste Kraft in Brandenburg 2019.
Jüngste Umfragen sehen CDU, SPD und AfD fast gleich auf. Und die CDU will im Wettbewerb um Wählerstimmen vor allem mit den Themen Bildung und Soziales punkten. Mehr Ärzte sollen in ländliche Regionen kommen und bessere Bedingungen für Pflegebedürftige soll es geben. Und Brandenburg soll mit der CDU in der Landesregierung Bildungsland Nummer 1 werden und Chancen für alle Kinder und Jugendlichen garantieren.
Von uns bekommen die Kinder in Brandenburg zukünftig einen Schulranzen. Sie bekommen einen Turnbeutel, sie bekommen eine Fibel, damit sie vernünftig lesen und schreiben lernen, so wie es auch die deutsche Sprache vorgesehen hat. Und sie bekommen eine entsprechende Federtasche mit einem Füllfederhalter, damit sie auch eine gute Handschrift lernen.
Allen im Saal ist klar, ohne andere Parteien wird die CDU im Herbst keine neue Landesregierung bilden können. Wen können sich die Delegierten vorstellen?
Wir wollen als CDU möglichst viele Stimmen erhalten und dann reden wir nach der Wahl, mit dem man unsere Ziele auch gut erreichen kann. Ich würde da nichts vorher ausschließen an der Stelle.
Für mich persönlich sind das die klassischen Parteien, das ist die SPD, das sind die Grünen.
Es könnte eine Koalition auch mit der SPD noch geben, aber nur Ministerpräsident Ingo Senftleben.
Ingo Senftleben selbst sagt nichts zu möglichen Koalitionspartnern, aber eines sagt er klarer als je zuvor.
Wir schließen als Union eine Zusammenarbeit mit die Dietmar Woidke aus, liebe Freunde, am 1. September und danach.
Ohne Gegenstimme beschließen die CDU-Delegierten ihr Wahlkampf und Regierungsprogramm Brandenburg wachsen lassen.
Die Brandenburger CDU und ihr Wahlprogramm Thorsten Südow berichtete. Und wir bleiben bei den Christdemokraten, wechseln aber mal das Bundesland, also zur Berliner CDU. Oder genauer zur Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die ist für 3 Tage auf Reisen. Gestern machte sie sich auf den Weg nach Thüringen. In Weimar ist sie bis morgen Mittag in Klausur. Hinter verschlossenen Türen will sie vor allem ihr wirtschaftspolitisches Profil schärfen. Vor Beginn des Arbeitstreffens machte sie allerdings überraschend mit einem bildungspolitischen Vorschlag Schlagzeilen, den sie in Weimar diskutieren will. Holger Hansen berichtet.
Weil es der Wirtschaft an dringend benötigten qualifizierten Nachwuchs mangele, müsse das Schulsystem verbessert werden, fordert der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Konkret stellt er in seinem Positionspapier zur Diskussion, Grundschüler mit ungenügenden Deutschkenntnissen sollen zum Nachhilfeunterricht in den Sommerferien verpflichtet werden. 4 Wochen Zusatzunterricht für solche Schüler, die vermutlich auch zu Hause kaum Unterstützung bekämen, seien zumutbar, so Greff.
Man geht 4 Wochen Sommercamp und macht dann nochmal Nachhilfe ganz intensiv und vielleicht nur 2 Wochen Sommerferien ist zumutbar.
Das würde dazu beitragen, dass es künftig weniger Schulabbrecher ohne Abschluss gäbe. Ob das aber überhaupt rechtlich durchsetzbar wäre, bleibt fraglich. Wohl kaum, meint die bildungs- und familienpolitische Sprecherin der Grünen, Marianne Burkhardt-Eulitz. Sie weist darauf hin, dass alle Kinder laut UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Ferien haben. Auch die Senatsschulverwaltung lehnt die CDU-Forderungen ab. Das seien unrealistische Ideen. Bei einer Sommerschulpflicht wäre vermutlich eine Klagewelle von betroffenen Eltern die Folge. Denn der Vorschlag würde einen harten Eingriff in das Familienleben darstellen, sagt Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers. Doch der bildungspolitische Vorstoß ist nur ein Thema beim Komplex Wirtschaft und Arbeit, betont CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger. Es gäbe auf der Klausur noch viele weitere.
In der Sache wollen wir uns beschäftigen mit Fragen des Verkehrs, der Verwaltung, der Digitalisierung, auch der inneren Sicherheit.
Ein Schwerpunkt der Fraktionsklausur ist die politisch-strategische Ausrichtung der CDU für die 2. Hälfte der Wahlperiode.
Die Berliner CDU in Klausur, der Bericht von Holger Hansen. Die Berliner AfD wiederum ist nicht in Klausur, sondern bei ihr lautet die Überschrift des Wochenendes Landesparteitag und das thematische Stichwort Halbzeitbilanz des Senats. Diskussionen über Verkehrs- und Wohnungspolitik unter dem Motto Rot-Rot-Grün gefährdet die Zukunft Berlins. Nina Amin berichtet.
Aus Sicht des AfD-Landesvorsitzenden Georg Pasterski macht der rot-rot-grüne Senat alles falsch. In seiner Rede vor AfD-Mitgliedern im Rathaus Zehlendorf rechnete der Oppositionspolitiker mit der Politik der regierenden Berliner Koalition ab. Sie würden, so Pasterski, den Mythos einer wachsenden Stadt kreieren. Die AfD habe die Rolle, diesen zu entlarven. Denn, so Pasterski,
aus Sicht der vieler Berliner Bürger kommen die Falschen nach Berlin und die Richtigen ziehen weg.
Der Berliner Fraktions- und Landeschef machte klar, dass für ihn vor allem Migranten und Flüchtlinge Hauptursache für die Probleme der Stadt seien. Steigende Mieten, volle Busse und Bahnen, die Angst vieler Berliner auf öffentlichen Plätzen. Für all das, so Pasterski wörtlich, sei zum großen Teil die Migrationswelle aus der dritten Welt in den vergangenen Jahren verantwortlich.
Deshalb sagen wir als AfD, es reicht. Wir haben genug von ungeregeltem Zuzug, von Geringqualifizierten und Unqualifizierten, die zudem sehr häufig der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
Mit seiner Rede, für die Pasterski viel Beifall bekam, wollte der AfD-Landeschef sicher vor den im Herbst anstehenden Wahlen eines neuen Landesvorstands ein Zeichen setzen. Denn viele AfD-Mitglieder kritisieren Pasterskis Kurs der Mitte. Auf dem heutigen Parteitag scheint er sich davon ein Stück weit verabschiedet zu haben. Er rief seine Parteifreunde auf, nicht zu kuschelig zu werden. Auch Nikolaus Fest, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl am 26. Mai, sagte deutlich, wofür er steht. Zuwanderung von Muslimen nach Europa, den Islam, bezeichnete Fest als das Problem.
Wenn man hier in Europa sein will, dann sollte man sich den hiesigen Regeln von individueller Freiheit und Gleichberechtigung und so unterwerfen. Wenn man das nicht will, es gibt viele Länder, in denen man diese atavistische, bösartige Ideologie leben kann, hier nicht.
Auch wenn sich die Berliner AfD eigentlich als Partei sieht, die thematisch breit aufgestellt ist, auf dem heutigen Parteitag rückte sie ihr altbekanntes Thema der Zuwanderung von Flüchtlingen und Migranten in den Fokus.
Nina Amin. Viel frische Luft und saubere Flüsse und Seen auf der einen Seite, aber andererseits nicht mal ein 30-Minuten-Takt bei Bussen und Bahnen und lange Wege zum Arzt oder zur Schule. Das ist der Spagat, der sich Dorfleben in Brandenburg nennt, zumindest mancherorts. Seit 2015 befasst sich mit diesem Phänomen eine spezielle Kommission des Brandenburger Landtags. Sie hat auf der Grundlage von Vorortbesuchen, Umfragen und Studien Vorschläge erarbeitet, wie die Abwanderung vom Land gestoppt und damit Dörfern Zukunft gegeben werden kann. Anfang der Woche wurden die Empfehlungen an Landtagspräsidentin Britta Stark überreicht. Einzelheiten von Amelie Ernst.
3 von 4 Brandenburgerinnen und Brandenburgern leben in Dörfern wie Gerswalde in der Uckermark oder in Kleinstädten wie Herzberg an der Elster. Und viele dieser Orte haben sehr wohl Zukunft, wenn die Politik bessere Rahmenbedingungen schafft. So fasst Wolfgang Reuth die Empfehlungen zusammen. Er hat die Landtagskommission zur Zukunft der ländlichen Regionen fast 4 Jahre lang geleitet.
Der wichtigste Punkt ist natürlich Digitalisierung, Infrastruktur. Der ländliche Raum ist attraktiv geworden für Menschen. Menschen fühlen sich wohl, das hat ja auch unsere Befragung ergeben. Wenn wir dann noch die Dinge mit Internet gewährleisten, dann gibt es, denke ich, auch einen wunderbaren Zuzug.
Gewählte Ortsbeiräte sollen künftig bei Bau- und Verkehrsvorhaben ein Vetorecht bekommen und auch ein sogenanntes Ortsteilbudget ist in Planung. 5 bis 10 Euro pro Kopf und Jahr sollen es sein, sagt Benjamin Raschke von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir hatten Dörfer, die haben gesagt, wir wollen einfach wieder Parkbänke bei uns aufstellen. Es gab Dörfer, die haben gesagt, wir wollen unsere Friedhofshalle irgendwie schön Anbau machen. Das geht bisher gar nicht. Und da heißt es, naja, pro Einwohner soll es pro Jahr eine gewisse Summe Geld geben, über die der Ortsteil selber entscheiden kann. Vielleicht auch über Jahre anspannende Eigenmittel hat, um Fördermittel zu beantragen. Um solche Dinge geht's.
Man wolle bei allen politischen Differenzen mit den Empfehlungen noch mehr Lust aufs Brandenburger Dorfleben machen, betont der CDU-Landtag. Abgeordnete Rainer Genilke. Das erfordere Leitplanken von der Landesregierung statt Selbstlauf.
Durch Zufall fährt eben noch ein Bus, durch Zufall hat sich ein Arzt angesiedelt. Das muss eben in eine Struktur und umgesetzt werden. Leben auf dem Dorf ist kein Zufall, sondern ein sehr bewusstes Leben auch. Und Sie wissen, dass hier nicht alle 10 Minuten eine S-Bahn vorbeikommt. Aber Sie wissen sehr wohl, ob Sie sich ernst genommen fühlen.
Parteiübergreifend ist man sich einig. Die 50 Seiten Dorf-Zukunftsempfehlungen sind angesichts der Wahlen im Herbst nicht für die Tonne. Die Leute aus den Dörfern würden nicht locker lassen, beschreibt Anke Schwarzenberg von den Linken ihre Erfahrungen.
Dass die zukünftigen Abgeordneten da auch Druck bekommen, und das finde ich auch richtig. Eine ganze Reihe von uns kandidiert ja wieder. Wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben und versuchen, das auch so umzusetzen.
Noch vor der Sommerpause muss im Landtag auch die Landesregierung Farbe bekennen zu diesen Empfehlungen.
Die Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen Regionen in Brandenburg hat ihre Empfehlungen abgegeben, Amelie Ernst berichtete. Und wir bleiben im Grünen sozusagen, allerdings nicht im ländlichen Brandenburg, sondern in Berlin. Bäume gehören zum Straßenbild einfach dazu. Nicht umsonst heißt die prominenteste Straße der Hauptstadt wie? Richtig, unter den Linden. Doch das Grün am Straßenrand und auf dem Mittelstreifen, das ist bedroht. Vor 2 Jahren sorgte ein Sturm massenhaft für abgebrochene Äste und umgeworfene Stämme. Und die Dürre des vergangenen Sommers, die tat ihr Übriges. Mit einem Aktionsprogramm wollen die Grünen deshalb die Straßenbäume schützen und für mehr Stadtgrün sorgen, Jan Menzel berichtet.
Berlin wächst, doch für sie gibt es anscheinend immer weniger Platz. Seit Jahren nimmt die Zahl der Berliner Straßenbäume ab. Dabei sind Bäume angesichts der Wetterextreme wichtiger denn je, sagt die grüne Umweltstadträtin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann.
Jeder Baum ist eine Klimaanlage und jeder Baum ist eine Filteranlage.
Die Misere um die Stadtbäume hat wie vieles in Berlin eine Ursache in der jahrelangen Sparpolitik. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel.
Wir haben festgestellt, dass die Bezirke zu wenig Geld für die Pflege von Bäumen bekommen.
Mindestens verdoppelt werden müssten die Mittel für Stadtbäume auf rund 80 Euro pro Baum und Jahr. Das macht für alle Stadtbäume zusammen 14 Millionen Euro. Eine stattliche Summe, aber dringend erforderlich, findet Christian Hönig vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Man muss sich das vorstellen, die kommen aus einer Baumschule, sind dann quasi sozusagen, werden gepäppelt ohne Ende. Und dann kommen sie in den Berliner Sand. Da müssen sie erstmal drauf klarkommen. Und da muss dann halt erstmal gegossen werden, gepflegt werden.
Die Grünen wollen auch einen Sommerdienst einführen. Zusammen mit der Stadtreinigung und den Wasserbetrieben soll die Bewässerung der Bäume ausgebaut werden. 430.000 Stadtbäume zählen die Grünflächenämter derzeit, Tendenz fallend. Für Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel ist es Zeit, gegenzusteuern.
Bei den Pflanzungen ist perspektivisch unser Ziel, dass wir die bis 2030 um 20.000 Bäume erhöhen.
Eine Baumpflanzoffensive sei fällig. Bei unvermeidbaren Baumfällungen fordern die Grünen, dass Ersatzpflanzungen an Ort und Stelle und nicht woanders vorgenommen werden sollen.
Jan Menzel. Und das war unser landespolitischer Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg für diese Woche. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.